The Last Voice, der Podcast, Staffel 2, Aufbruch, Episode 19.
Corinna, habt ihr ja erzählt, dass ich diese Einladung auch sehr dankend angenommen habe, weil ich mal gerne wissen würde, wie ich mich selbst so anhöre. Vielleicht kann man da ja irgendwie an sich arbeiten oder zumindest seiner Wirkung bewusst werden. Also es ist auf jeden Fall eine richtig coole Möglichkeit, sich selbst mal auszuprobieren. Geht wieder dahin zurück von wegen, ich bin gerade auf einer Reise und ich möchte wissen, wer ich bin. Ja, hallo zusammen. Stefan ist heute ein bisschen schüchtern und kann die Anmoderation leider nicht übernehmen. Deswegen sind wir hier bei Folge 19 heute mit mir als Intro-Leader. Wir behandeln Podcast Nummer 19 und ich bin gespannt, was diese Folge für uns bereithält. Stefan, ab jetzt darfst du.
Jetzt kann ich. Super. Danke fürs Angebot und danke für das Übernehmen des Intros. Wir reden über Flut 19. 5 Minuten, eine hintereinander Reihe von Wörtern, Sätzen, Aphorismen und so weiter. Die hast du dir angehört. Verrätst du unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern mal einmal ganz kurz, wie die Episode hieß?
Die Episode hieß Die Farbe. Nee, gar nicht. Eine Farbe. Ganz
genau,
wichtig.
Eine Farbe.
Ganz wichtig.
Und du bist vor allen Dingen Corinna, das haben wir auch noch niemandem verraten. Hallo Corinna, schön, dass du mitmachst.
Hi Stefan, danke für die Einladung.
Ja, die Frage, die ich allen Gästinnen und Gästen am Anfang stelle, du hast dir Episode 19 angehört. Was ist bei dir hängen geblieben? Was hat sich verfangen? Was meinst du, ist so gut oder so interessant, dass du da jetzt mit mir drüber sprechen möchtest?
Ich bin so der Typ, der direkt eine Notizliste vor mir hat und jetzt am liebsten alles runterrattern würde. Aber ich fange mal vernünftig an. Also das erste Mal habe ich deine Folge angehört, das war noch im März, weil wir ja diese Folge hier heute damals aufnehmen wollten auf Texel. Und da wollte ich unbedingt darüber reden, dass du diesen Satz da drin hattest, die wichtigen Dinge im Leben oder die schlimmsten Sachen oder irgendwie so passieren immer in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und in dem Moment konnte ich mich so krass damit identifizieren. Ich weiß leider nicht mehr warum, aber also das fühle ich immer noch so. Dieser Dienstag, der ist echt immer der scheißigste Tag in der Woche. Und das ist auf jeden Fall damals hängen geblieben. Und heute ist das dann nochmal ganz anders geworden, als ich es mir nochmal angehört habe.
Und heute ist es was geworden?
Boah, heute ist es alles geworden. Du hattest da was drin von wegen, um Erlaubnis bitten, um zu fühlen, wie man fühlt, die Kleidung zu tragen, die man will. Und das Letzte war irgendwas von wegen, ja, schwarze Kleidung, so wie die Seele. Also darauf bezieht sich ja dann auch wahrscheinlich der Titel, die eine Farbe. Und damit konnte ich mich heute irgendwie identifizieren, weil ich mich gerade auf so einer Reise zu mir selber befinde und irgendwie authentischer sein will und halt das anziehen will, was ich anziehen will und schwarz tragen will, wenn ich schwarz tragen will. Also ich fand es ganz cool irgendwie, dass der Podcast zweimal etwas anderes bei mir berührt hat.
Es kommt vor in dem Podcast eine Farbe Rot.
Mhm.
Und deswegen der Titel. Und das mit dem Schwarz ist eine Farbe Schwarz. Da geht es aber um fast transparent, fast blickdichter Stoff oder so. Da geht es dann um Nylon. Aber eine Farbe Rot ist tatsächlich titelgebend.
Ah, okay, siehst du mal.
Und ich habe das eben auch noch mal gehört, nachdem ich dir das Mikro vorbeigebracht habe. Da hatte ich dir ja schon verraten, wie die dritte Staffel heißen wird. Und ich war eben total baff, dass das mit dem Schwarz so markant jetzt in unserer Episode 19 vorkommt. Und das Schwarz ist ja der Titel der dritten Staffel.
Also, ich frage mich gerade, ob mein Unterbewusstsein so ein bisschen das Rot überspielt hat und direkt zu dem Schwarz gesprungen ist, als ich das gehört habe.
Warum Schwarz?
Schwierig. schwierig. Also du hattest ja irgendwas gesagt, blickdichter Stoff, blickdichte Seele. Vielleicht hat auch mein Unterbewusstsein das da rein interpretiert. Aber ich trage immer sehr viel Schwarz. Und irgendwann hatte mal ein Kumpel von mir gesagt, ey, deine Wäsche-Aufhängeleine, die sieht ja auch irgendwie ein bisschen traurig aus. Willst du nicht mal ein bisschen Leben in deinen Kleiderschrank bringen? Aber ich hatte das nie so bewusst wahrgenommen, dass ich immer nur Schwarz trage. Ich fand das so einfach geil aus und ist cool und steht mir gut. Und als es in deinem Podcast vorkam, dachte ich so, andere Leute machen sich irgendwie auch Gedanken um die Farbe Schwarz. In was für einem Kontext auch immer. Seelen, Fingernägel, du trägst ja auch immer schwarze Fingernägel. Da wollte ich dich sowieso noch fragen, was das auf sich hat. Das weiß ich nämlich gar nicht. Ich habe nur gesehen, dass Christoph, unser anderer Laufkumpane, das auch hat.
Keine schwarzen, aber tatsächlich Nagellack, ja.
Aber woher kommt das denn?
Die Geschichte, warum ich das tue oder woher das kommt, das kommt daher, dass ich letztes Jahr im Sommer ungefähr mit einem Mitarbeiter von mir, dem lieben Christian, der so Mitte 20 ist, darüber gesprochen habe, eben was können wir anziehen, so im Sinne von Gender, was kann man draus machen, ohne zu provozieren oder ohne doofe Sprüche zu fangen und überhaupt, warum können wir Männer uns die Fingernägel eigentlich nicht lackieren, was so, wie man das so zwischen Jungs, sag ich mal, sich so austauscht. Und da dachte ich, ich tue ihm mal, ich sag mal, den Gefallen, beziehungsweise leg mal vor und komme einfach demnächst mal mit Nagellack in die Firma, um ihm zu zeigen, wir können das, wenn wir wollen. Und hatte dann die Idee, mir von meiner Tochter die Nägel lackieren zu lassen, so ein bisschen als Challenge oder sonst was. Und fand mich da mit der Idee, fand ich mich sehr mutig, verwegen und sonst was. Leider kam er am nächsten Tag mit lackierten Nägeln ins Büro und war viel schneller als ich und hat mir gezeigt, wo der Hammer hängt. Und ich habe ihn natürlich total dafür gefeiert. Und das hat dann dazu geführt, dass ich kurze Zeit später mir auch die Nägel habe dann auch schwarz lackieren lassen. Er hatte sich irgendeinen Pastellton ausgesucht und habe dann, würde ich sagen, so im letzten halben Jahr so zu 80-90% meiner Zeit lackierte Nägel gehabt. Und habe mich am Anfang ein bisschen komisch damit gefühlt. Und mittlerweile ist es ganz oft so, dass wenn sie wie jetzt gerade nicht lackiert sind, ich denke, oh Mist. Ja, ich hatte von meiner Frau habe ich dann mein dunkles Rot Geschenk gekriegt, ein dunkles Blau habe ich. Und mache das zwischendurch wirklich sehr, sehr gerne.
Finde ich ja cool, dass du das einfach so als Statement machst, von wegen, ich kann das auch. Ich hatte schon Angst, dass bei Christoph und dir ich irgendein politisches Movement oder so verpasst habe.
Nein.
Ich kam aber nie dazu, irgendwie in einer ruhigen Minute mal zu fragen. Siehst du mal.
Dahinter steckt auch ein wenig auch das Signal Richtung meiner eigenen Kinder oder Richtung meines engen Umfelds zu sagen, so ähnlich wie du sagst, ich möchte einfach anziehen, was ich anziehen will, dass ich sage, mach doch. Also es geht natürlich nicht beliebig. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in Frauenwäsche und Frauenwäsche respektive Frauenkleidung durch Paderborn gehen würde, weiß ich schon, dass das kognitiv dissonant ist. Ich weiß, das ist okay, ich weiß, das ist legit und man sieht ja auch hin und wieder Bio-Männer, die Frauenkleidung tragen, aber ich bin mir ziemlich sicher, man fängt sich Sprüche und man so, ja, das ist genauso wie, wenn du dir jetzt vielleicht eine Glatze schneiden lassen würdest oder würdest dir die Haare in einer wirklich wilden Farbe, wobei das wird wahrscheinlich gar nicht mehr so auffallen. Aber
das ist heute gängig.
Genau, du weißt, was ich meine. Es gibt so immer noch so Extreme oder so, wo man vielleicht dann doch im Stadtbild dann doch auffallen würde und sich eventuell angreifbar macht.
Ja,
was
voll.
Der Christian und ich übrigens auch besprochen hatten mit dem Fingern, mit den lackierten Fingernägeln und also bis auf einen vielleicht einigermaßen plumpen Spruch mal von einem guten Bekannten ist mir dann ist das bis jetzt nicht einmal passiert, dass mir da irgendwas um die Ohren geflogen sei.
Naja, es kommt ja auch immer drauf an, ob du das willst, weil ich glaube, wenn man etwas will, etwas tragen will und selbst wenn du jetzt Frauenkleider tragen wollen würdest, dann trägst du das ja auch mit einer gewissen Einstellung und mit einem gewissen, ja so, Selbst, wie nennt man das? Selbstbewusstsein, ne? Aber wenn du
das
einfach.
Das muss man schon ausstrahlen, ne?
Genau, aber ich denke mir halt, der Wille muss dann einfach stark sein und wenn dir das einfach so wichtig ist, dann strahlt man das automatisch ein. Wenn du das jetzt einfach machen würdest, um ein Statement zu setzen, um vielleicht jemand anderen damit zu beeindrucken oder dich in einer anderen Gruppe anzuschließen, dann ist es, glaube ich, nochmal was anderes. Aber wenn das doch intrinsisch bei dir drin liegt, dann solltest du tun und machen, was du willst?
Ich sollte tun und machen, was ich wollte. Ich sollte aber auch tun und machen können, was ich wollte.
Mhm.
Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt in Frauenkleidung, in auffälliger Frauenkleidung durch die Stadt gehen würde, ist das in Paderborn schon ein Unterschied, als wenn ich das im tiefen Osten von Deutschland im Augenblick machen würde. Also ich muss tatsächlich ja mein Umfeld mit eindenken. Ich kann nicht, also sonst bin ich zu egozentrisch und sage, ich kann tun und lassen, was ich will, ohne dass ich weiß, dass mein Umfeld drauf reagiert. Aber ich weiß, dass es drauf reagiert.
Da gehe ich mit. Wie schön, dass wir in Paderborn leben und nicht im tiefsten Osten. Ja.
Hier ist schon eine Menge möglich.
Also ich wohne ja jetzt auch seit 2 Jahren hier und ich finde es so toll. War noch nie so verliebt in eine Stadt, glaube ich.
Du hast eben gesagt, du hast sowas Ähnliches wie eine Liste von Notizen.
Ja klar, also alles, was mir so in den Kopf gekommen ist, als ich deinen Podcast gehört habe, aber generell bin ich auch so die Fraktion Listen für alles, To-Do-Listen, Strukturierung, Excel-Tabellen hoch und runter, alles perfekt automatisiert. Ja,
manchmal. Steht immer was auf deiner Liste, das war so der Hintergrund meiner Frage.
Soll ich mal vorlesen?
Haben wir noch einen anderen Einsprungpunkt?
Ich sag's dir mal. Also ich hatte dieses gesagt von, es passiert immer von Montag auf Dienstag oder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dann hatte ich gesagt, diese Abhängigkeit, eine Erlaubnis zu bekommen, das hast du auch geäußert in deinem Podcast. Da hätte mich mal noch interessiert oder würde mich mal interessieren, was da so der Hintergrund war, wie du dazu kamst. Weil ich habe da auf jeden Fall Resonanz bei mir gespürt. Ja, Klamotten tragen, die man will. Blickdichte Seelen, Farbe schwarz. Sowas habe ich mir aufgeschrieben.
Okay. Die andauernde Notwendigkeit einer Erlaubnis und die Abhängigkeit vom Urteil. Ich habe es mal gerade vorgelesen. Ich weiß schon, wo ich da stecke, aber ich würde jetzt doch eher, du hast ja auch eingangs gesagt, du hast ein bisschen Lust, dich auszutauschen oder auch ein bisschen was preiszugeben oder über dich erfahrbar zu machen. Was triggert dich daran? Die andauernde Notwendigkeit einer Erlaubnis und die Abhängigkeit vom Urteil. Du sagst eben, du sagst eben, du bist gerade in so einer Phase und eigentlich hast du jetzt gerade Bock, eigentlich dich so zu kleiden, wie du dich kleiden möchtest. Brauchst du noch irgendeine Erlaubnis von irgendjemandem, beziehungsweise wer oder was hindert dich daran, dich so zu kleiden, wie du dich kleiden möchtest?
Gar niemand. Und das möchte ich, also dieses mit dem, ich möchte mich kleiden, wie ich mich eben kleiden will, das sehe ich für mich eher so metaphorisch. Also bei mir ist es eher so, ich möchte mich fühlen, wie ich mich fühlen will und verhalten, wie ich mich verhalten will. Und das merke ich halt in letzter Zeit immer wieder. Aber manches hemmt mich halt daran. Also ich habe immer so in mir drin, es gibt bestimmte soziale Normen und bei der Arbeit muss man diese Regeln einhalten und man muss sich in einer gewissen Weise präsentieren und man muss zu dem und dem freundlich sein, weil, weiß ich nicht, ist dein Vorgesetzter oder hat was zu sagen oder in einem anderen Kontext ist der Gruppenführer. Und manchmal halt merke ich selber, dass ich mich zurückhalte mit etwas, was ich eigentlich fühle oder machen will, aus einem unbestimmten Grund. Also ich gebe mir dann einfach nicht so die Erlaubnis, das einfach zu spüren und auszuleben. Und ich glaube, da befinde ich mich gerade auf so einer Reise zu mir selber. Also es hat auf jeden Fall so in den letzten Monaten oder vielleicht auch sogar ein Jahr oder anderthalb angefangen, dass ich mir dachte, ey komm, du machst das jetzt einfach mal. Andere Leute machen das auch. Die fühlen und spüren und verhalten sich so, wie die wollen. Und das sind eigentlich so die Leute, die du ja nicht anhimmelst, aber schon zu denen du aufguckst und denkst, ja, wie machen die das eigentlich und wieso sind die eigentlich so cool? Und ja, ich möchte, glaube ich, irgendwie authentischer werden.
Authentischer werden, ja, ich verbinde damit aber auch souveräner werden, weil ich achte wirklich Menschen, die sehr souverän von sich ausgehend agieren und offensichtlich auch denken und handeln und auf mich den Eindruck machen, sie tun, was sie wollen, kleiden sich, wie sie wollen, agieren, wie sie wollen und so. Und gegen die Souveränität steht für mich so eine gewisse Abhängigkeit. Ja, also Souveränität ist für mich sowas wie eine emotionale Unabhängigkeit. Und in dem Statement steht ja auch die Abhängigkeit vom Urteil. Das heißt, wenn du nicht souverän bist wie die Leute, die du siehst und wie du sein, wie die, von denen du sagst, du möchtest auch vielleicht mal so sein, wer urteilt denn über Corinna und sagt, Corinna, das kannst du jetzt deinem Chef gegenüber, das kannst du jetzt dem Gruppenleader gegenüber, das kannst du jetzt den anderen gegenüber so nicht sagen, nicht machen, nicht tun, nicht tragen. Wer spricht das Urteil? Hast du da jemanden auf der Schulter sitzen?
Ich glaube, das ist eher so die imaginäre Gruppe, die drumherum sitzt. Also je nach sozialem Szenario, ob das dann die Kollegen sind oder zum Beispiel auch die anderen Leute in der Laufgruppe oder so. Ich denke immer, oh nee, du musst dich jetzt so verhalten, dass die Leute dich mögen oder du zumindest nicht auffällst, dass du dich falsch verhalten hast oder etwas Falsches gespürt hast. Aber ich glaube, das ist überhaupt nicht so. Also selbst wenn ich dann irgendwie alleine bin, verhalte ich mich in einer Weise, als wäre so eine imaginäre Gruppe da und würde eben dieses Urteil aussprechen und ich fühle mich dann sehr abhängig. Aber ich glaube, die ist gar nicht da, diese Gruppe. Die ist nur in meinem Kopf. Und ich glaube,
wenn du alleine bist, ist sie natürlich nicht da. Also das ist natürlich ja. 100, ja, aber ich, also du holst das Statement gerade voll ab. Also das ist genau das, wovon es spricht.
Ja, finde ich ja schön, dass wir so den gleichen Gedanken haben. Und du bist ja auch irgendwie in einem anderen Lebensstadium als ich. Und ich finde das irgendwie cool, dass dich das auch begleitet.
Ich glaube, das hat mit der Lebensphase natürlich nur indirekt zu tun, weil wenn man eben vielleicht unter gewissen Aspekten groß wird und irgendwie die Erlaubnis nicht von Anfang an spürt, dass ein Gott, eine Welt oder wer auch immer oder die Eltern, die die Erlaubnis geben, Corinna zu sein, so wie du denkst, das Konzept Corinna in die Welt gegeben wurde, oder ich Stefan bin, wie ich Stefan denke, dann haben wir eben am Ende doch vielleicht irgendjemanden auf der Schulter sitzen, der uns sehr früh gesagt hat, ja, bist schon ganz in Ordnung, aber ne, eigentlich habe ich mir Corinna oder Stefan so vorgestellt und denen versuchen wir gerecht zu werden.
Aber weißt du was, ich glaube, bei mir ist genau das Gegenteil passiert. Also du hattest mir ja vorhin erzählt, dass du sehr laissez-faire erzogen wurdest. Das kannst du natürlich auch rausschneiden, wenn du möchtest.
Nein. Aber zur Erklärung, ich habe Corinna eben das Mikrofon gebracht und wir haben uns ein bisschen unterhalten und da habe ich ihr erzählt, dass ich laissez-faire erzogen worden bin. Daher kommt die Information. Mach weiter, bitte.
Dankeschön. Also ich weiß nicht genau, ob das bei mir auch der richtige Begriff ist, aber ich hatte auf jeden Fall nie Einschränkungen in meiner Kindheit und in meiner Jugend. Ne? Also bei uns gab es die einzige Regel war, ich darf nicht lügen. Ich kann machen und tun und treiben, was ich will, aber ich muss halt immer die Wahrheit sagen, damit man eben in einer gewissen Weise geschützt ist. Und dadurch, dass ich eben mit dieser Freiheit vertraut wurde, konnte ich halt in alle Richtungen, glaube ich, ausschöpfen, was ich wollte. Und das habe ich auch gemacht. Aber auf der anderen Seite versucht man ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt, sich selber Leitplanken zu setzen. Und vielleicht bin ich da irgendwie übers Ziel hinausgeschossen und brauchte dann immer diese festen Leitplanken. Dann habe ich was getan und dann gab wieder die Erlaubnis oder dieses imaginäre Urteil, diese Abhängigkeit. Das versuche ich gerade für mich irgendwie zu verstehen, was damals in meiner Kindheit und Jugend passiert ist. Also ja, also meine Eltern waren toll, ne? Nur um das klarzustellen. Das war super cool. Aber ja, ich frage mich halt gerade, warum bin ich jetzt so, wie ich geworden bin, ne? Weil ich hatte so eine schöne Kindheit und alles war so frei und toll und ich wurde in allem unterstützt. Aber man musste sich halt auch irgendwie selber die Grenzen setzen und die Leitplanken dann.
Achtung, fertig, los. Wenn du letztendlich so ähnlich wie ich laissez-faire groß wirst, weil du alle Freiheiten bekommst und du sagst, ich durfte alles außer lügen, sage ich immer, ich durfte machen, was ich wollte. Meine Eltern wollten nur wissen, wo ich bin. Das war die Bedingung, die in meinem, ne, die bei uns
genannt wurde. Geht in dieselbe Richtung.
Dann werden wir grenzenlos groß. Und dann lernen wir Grenzen nicht kennen. Aber Grenzen kommen nämlich irgendwann von der Gesellschaft, von Arbeitgebern, von Freunden, von Cliquen, von Gesetzgebern und hin und her. Und darauf, damit können wir nicht umgehen. Das heißt, du stößt jetzt in deinem Erwachsenenleben plötzlich auf Grenzen, weil du dir Sprüche kassierst oder jemand dir ein Kontra gibt. Und damit hast du keinen Umgang gelernt. Und jetzt brauchst du irgendjemanden, der dir sagt, wie gehe ich jetzt mit dieser Grenze um? Und dieser innere Kompass ist dir leider nicht geschenkt worden, weil du alles durftest.
Ja, würde ich irgendwie so nachvollziehen. Und dann wird man selber so zum inneren Kompass. Und dadurch, dass man den nicht vorkalibriert hatte, wird der dann vielleicht extra streng. Und dann fühlt man sich sehr kontrolliert und erlaubnisbedürftig und so.
Genau.
Ja. Da habe ich auf jeden Fall eine Resonanz zu. Witzig.
Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr persönliches Thema. Und das ist tatsächlich die Schattenseite von diesem Laissez-faire und der großen Freiheit, dass man Grenzen nie kennengelernt hat und damit keinen Umgang findet und deswegen am Ende wirklich einfach komplett orientierungslos in diese Welt geschickt wird.
Ja, und es kann ja dann auch ganz verschiedene Ausprägungen nehmen.
Ja.
Aber als Michael und du euren Podcast gemacht hast, da war ja auch sehr stark das Thema Elternsein, wie erziehe ich meine Kinder und so weiter. Und jetzt habe ich, oder da war, glaube ich, Thema, warum wollten wir eigentlich nie sein wie unsere Eltern, aber warum wollen wir jetzt, dass unsere Kinder so sind wie wir? Das finde ich total spannend.
Kurzum, wenn man irgendwann mal in Lebenskrisen kommt und die habe ich eben hinter mir und wenn man so wie ich eben über 50 ist, dann trifft man eine Menge andere Menschen, die das eben auch schon hatten, dann kommen wir unweigerlich dazu, dass wir das eine oder andere dann doch schon unseren Eltern zu verdanken haben, weil sie eben die prägenden Figuren waren, die uns eben ausgestattet oder nicht ausgestattet haben, die uns zu viele oder zu wenig oder die falschen Werte vermittelt haben oder die, ja, also man kann in meinem Fall zum Beispiel laissez-faire sein und sagen, du hast alle Freiheiten. Man kann aber auch irgendwann das Gefühl entwickeln, oh, ich war ihnen eigentlich auch egal.
Boah, okay. Das ist natürlich eine krasse Realisation. Ja,
genau. Das ist dann plötzlich eine dunkle Seite dessen, man hat alle Freiheiten. Ja klar, hat man alle Freiheiten, wenn man seinen Eltern egal war.
Ja, es ist schon prägend. Und es gibt ja auch diese psychologische Herangehensweise von wegen grab mal in deiner Kindheit und reflektier mal die Sachen, die du da wahrgenommen hast, die du da erfahren hast und dann wird sich eventuell Verschiedenes in deinem gegenwärtigen Leben erklären.
Benutzt eure Körper. All die feinen Sachen, die wir tragen könnten, wenn alle nicht so gucken würden. Genießt eure Körper. Es passiert immer von dienstags auf Mittwoch. Verwöhnt eure Körper. Die andauernde Notwendigkeit einer Erlaubnis und die Abhängigkeit vom Urteil. Berührt eure Körper. Transparenz auf Haut. Schwarze Messen. Blickdichte Seelen.
Auf meiner Reise, sage ich mal, zu mir selber und wir sprechen ja jetzt sehr viel über, wie hat die Kindheit mich geprägt, wie hat meine Jugend mich geprägt, was habe ich für Erfahrungen gemacht, habe ich für mich realisiert, dass ich immer ein absolutes Dreamteam mit meinen Eltern gewesen bin. Also ich habe halt auch keine Geschwister und wir waren immer so ein Dreiergespann, Best Friends Forever und es war auch einfach wirklich, wirklich toll und ja, wie halt so eine richtig fette Freundschaft. Und zuletzt habe ich einfach realisiert, dass das halt aber auch negativen Seite hatte. Also ich hatte zum Beispiel eine lange Phase von Einsamkeit in meinem Leben. Und ich glaube, das hat auch daher gerührt, weil ich gar nicht so damit vertraut gemacht wurde oder vertraut war. Ja, wie findet man eigentlich denn jetzt so einen richtig guten Freund oder sogar eine beste Freundin oder sowas? Das ist mir, das war mir einfach nie bewusst, weil ich hatte ja immer meine Eltern und die waren ja immer meine Best Friends. Und auf einmal, es war 2022, bin ich ja nach Amerika gezogen. Das war Mitte im Lockdown und auf einmal saß ich da in so einer 6-Millionen-Stadt und kannte zwar ein paar Leute, aber ich hatte halt keine Freunde. Und ich war so einsam und alles war irgendwie geschlossen, nichts hatte auf und ich habe nicht so richtig Anschluss gefunden. Alle waren im Homeoffice. Und ich glaube, hätte ich gelernt, wie man halt irgendwie Freundschaften schließt, auch wenn man das vielleicht nicht, also 1:1 umsetzen konnte im Lockdown, wäre ich vielleicht nicht so einsam gewesen. Ich weiß nicht. Also darüber mache ich mir halt gegenwärtig Gedanken und bestimmt spielen auch jede Menge andere Faktoren eine Rolle. Ich hatte einen sehr, wie nennt man das, stressigen Job oder zumindest so einen demanding Job. Das spielt da bestimmt auch rein. Aber wie gesagt, also ich denke momentan zumindest für mich darüber nach, wie hat das auf mich gewirkt oder wie wirkt das jetzt gerade auf mich, dass damals meine Eltern und ich so ein fettes, dickes, enges Gespann gewesen sind. Hast du dazu irgendwie Gedanken?
Alice Miller, das habe ich auch schon in einem anderen Episode erzählt, hat in den 80er, 90er Jahren, glaube ich, Bücher geschrieben und eins davon heißt Evas Erwachen und es geht darum, um Eva im Paradies und Eva wurde aus dem Paradies geschmissen und zwar Gott sei Dank. Ja, es ist einfach total gut, dass unsere Eltern uns quasi rausschmeißen, damit wir nicht so werden wollen wie unsere Eltern. Und es kommt auch drin vor, quasi in dem Buch, dass du sollst Vater und Mutter ehren, nicht bedeutet, dass wir sie als tadellos, als fehlerlos und als unkritisierbar hinnehmen.
Genau so ist es.
Du darfst so positiv über deine Eltern sprechen und sollst so positiv über deine Eltern sprechen, wie du es jetzt gerade getan hast. Aber es hat eben auch alles hier und da eine Schattenseite oder einen anderen Effekt, und den hast du ja gerade selber angedeutet. Und dann zu gucken, wie es eben ist, laissez-faire erzogen worden zu sein wie ich, aber dementsprechend auch selber entscheiden zu dürfen, als Kind, wann ich meine Zähne putze, hat mich eben in große Probleme gestürzt. Das, was ja dann, wie ich dir eben gesagt habe, in Staffel 3 meines Podcasts dann noch irgendwann thematisiert wird, in die dann schwarz heißt, wie Karies. Und genauso gut ist es für dich ein total toller Zugang, den du dir jetzt eröffnest, zu gucken, wenn ich jetzt Schwierigkeiten habe, Freundschaften zu knüpfen, weil meine Eltern waren mein, also wenn du sagst, meine Eltern waren immer meine besten Freunde, darf ich dir einmal sagen, das hört sich sehr gruselig an.
Ja? Das war's nicht, es war einfach so wunderschön.
Ja, aber genau, aber es ist gruselig, wenn deine besten Freunde deine Eltern sind, anstatt dass du beste Freunde in deinem Alter hattest, weißt du, diese, ja, Lücke, ich sehe diese Lücke, dass du natürlich mit Menschen da irgendwie bist, zusammen bist, die 20 oder 30 Jahre älter sind als du, und da ist niemand in deinem Alter.
Ja.
Ja, das ist ein sehr trauriges Bild plötzlich.
Ja, wirklich. Eigentlich ja ein schönes Bild für mich, aber wie gesagt, man realisiert dann halt jetzt auch langsam, okay, das hat jetzt die und die negativen Effekte für mich, und vielleicht muss ich da mal was aufholen oder mir zumindest im Klaren sein, was denn da dann die Lücke gewesen ist.
Du kannst sagen, ich gucke mir das einfach an, ja, und ich versuche mal rauszufinden, was es mit mir gemacht hat und wo es mich vielleicht geprägt hat, nicht die Corinna zu werden, die ich eigentlich geworden wäre, wenn ich gleichaltrige Freunde gehabt hätte. Und dann kriegst du ein anderes Konzept deiner selbst, so wie ich ein anderes Konzept meiner selbst finden kann, und sagst, ich probiere dieses Konzept mal ein bisschen aus, so wie ich mir die Nägel heute schwarz lackiere, weil ich wäre wirklich sehr gerne in der Gothic-Szene, in der New-Wave-Szene in den 80er, 90er Jahren eingetaucht, aber das war bei uns auf dem Dorf nicht möglich. Dann mache ich das eben jetzt in einer abgespeckten, aber auch spielerischen Art und Weise.
Ja, genau. Diese lackierten Nägel oder so, die sind dann einfach so eine Metapher für das, was man alles noch so ausprobieren will. Mhm. Und das ist ja auch spannend. Also man ist ja irgendwie aufgewachsen mit einem bestimmten Mindset und hat sein Leben dann weitergeführt mit nochmal vielleicht einem anderen Mindset. Und jetzt realisiere ich so, es gibt ja noch tausend verschiedene andere Mindsets, die es ja auch irgendwie wert sind auszuprobieren und wo es halt voll die coolen Sachen zu erforschen gibt.
Ja. Und das stiftet Gefühle. Also nehmen wir mal an, das ist jetzt konstruiert, weil wir sind eine tolle Lauftruppe. Ja, der Michael hat es ja auch in der Episode gesagt. Und wir sind 15, manchmal sind wir sogar 20 Leute. Und ich glaube, jeder mag da wirklich jeden. Da ist wirklich unfassbar viel Herz drin, weil wir alles wirklich alles coole Typen sind. Und wenn du jetzt, nehmen wir mal an, so das Bedürfnis hättest, Leute in den Arm zu nehmen bei der Begrüßung, aber irgendeine Stimme dir die Erlaubnis nicht gibt, weil du denkst, das ist vielleicht übergriffig, das wollen die vielleicht nicht oder hin und her, dann wäre das jetzt ein Punkt, wo du sagst, ich probiere das einfach mal aus. Mhm. Ja, vielleicht kann ich das beim Stefan nächstes Mal machen, weil mit dem habe ich ja schon mal einen Podcast aufgenommen. Oder ich mache das mit einer Sabine, weil mit Sabine habe ich schon so viel gequatscht, dass ich da weniger so. Und dann nimmst du plötzlich einen Menschen das erste Mal in einfach nur so in den Arm, um ihn mit einer Umarmung zu begrüßen, dann stiftet das in dem Moment so viel Gefühl. Und das befreit dich eben von dem Verbot, es nicht zu tun, dass du ab dann plötzlich Umarmerin wirst.
Ja, könnte total sein. Und vielleicht löst das ja bei der anderen Person auch was aus. Oder vielleicht hat die Person das genau in diesem Moment gebraucht. Ja,
aber das ist nicht wichtig. Da darfst du jetzt ganz egozentrisch bei dir bleiben und sagen, ich möchte jetzt,
ich habe das jetzt gebraucht,
Sabine umarmen und ich tue das jetzt einfach mal. Und wow, es fühlt sich toll an. Einfach also nur um
Sabine
Hallo zu sagen.
Sabine ist ja auch einfach ziemlich cool, ne? Boah. Also muss man ehrlich sagen. Als Beispiel.
Ja, sie ist bestimmt nicht zufälliges Beispiel gewesen gerade bei mir.
Nee, ich finde es ja auch super.
Ich springe nochmal zurück in die Flut, und du hast ja auch anfangs mit den Farben angefangen, beziehungsweise sie heißt ja auch eine Farbe, und ein Zitat war Transparenz auf Haut, schwarze Messen, blickdichte Seelen.
Klingt ein bisschen sexy.
Ja, ist es auch.
Da ist generell sehr viel sexy in deinen Podcasts.
Ich habe es eben gehört und habe gedacht, uiuiuiui, was habe ich da mit der Corinna gleich zu besprechen? Ja, das ist sehr sexy, diese Episode.
Na, gehört auch dazu, ne? So zu so einem vollumfänglichen, holistischen Leben, Sexualität und Intimität. Und du hattest ja auch mindestens zweimal in einer Podcast-Episode gesagt, genießt eure Körper oder habt Spaß an euren Körpern.
Verwöhnt eure Körper, genießt eure Körper, berührt eure Körper, genau. Mhm.
Absolut.
Und im Plural, ne?
Auch spannend, was das bedeutet.
Also verwöhn deinen Körper, dann bist du bei irgendeiner Badeseifenwerbung, genieß deinen Körper, ist irgendwie, fühlt sich schon direkt ganz komisch an. Berühr deinen Körper, fühlt sich noch komisch an, aber im Plural geht's schon besser.
Na, den Gedanken, dass du das so als Plural formuliert hast, finde ich ganz interessant. Also klar, man kann jetzt auf der einen Seite an irgendwelche Sexorgien denken, aber man kann ja auch so denken, dass man vielleicht für sich selber verschiedene Körper hat und je nach Situation oder Lebensbefindung oder so einen anderen Körper gerade benutzen muss. Also klar, ein Marathonläufer braucht jetzt zum Marathonstart einen anderen Körper, als wenn er abends auf dem Sofa liegt. Aber generell, also wenn ich bei der Arbeit bin, befinde ich mich vielleicht in einem anderen Körper, als wenn ich jetzt gerade zu meiner Mittwochs-Lieblingslaufgruppe gehe. Aber solange vielleicht all diese Körper aus einem denselben Zentrum kommen, dann ist das, glaube ich, gesund, mehrere Körper zu haben. Man darf sich halt nur einfach nicht verstellen, dass man pro Situation irgendwas aus dem Kleiderschrank nimmt, so das ist jetzt mein Körper und jetzt verhalte ich mich so und jetzt muss ich mich dem fügen. Solange das auf einen gemeinsamen Ursprung kommt, ist das, glaube ich, in Ordnung. Was meinst du dazu?
Ich hatte Schwierigkeiten.
Okay.
Ich habe bei früheren Aufnahmen auch immer, ich habe, wenn ich die dann schneide, gemerkt, dass ich immer versuche, so in Harmonie mit meinem Gegenüber zu kommen. Und dann habe ich gesagt, das ist totaler Quatsch. Ich kann ja auch einfach mal sagen.
Du darfst auch in Disharmonie
sein. Ich darf auch in Disharmonie oder in sowas. Und dass ich so verschiedene, also natürlich, wenn ich einen Marathon laufe, möchte ich was anderes von meinem Körper, als wenn ich mich in die Badewanne lege. Aber eigentlich möchte ich, habe ich das Bedürfnis, diesen einen Körper zu bewohnen und ihn irgendwie zu mögen, zu schätzen, zu berühren, zu verwöhnen, zu spüren, zu genießen. Ganz im Gegenteil, um, ich glaube, bei mir anzukommen, ist es so ähnlich, wie du ja von dir jetzt gerade sprichst, auch irgendwie zentral, dass ich auch in diesem Körper ankomme, in diesem einen Körper. Und dieses Plural-Ding mich gerade nicht so, das war mir, war ein bisschen gruselig.
Ja, dann hast du dir ursprünglich was anderes dabei gedacht, als du von mehreren Körpern geredet hast.
Ich bin da eher so bei, also entweder bei einer Gruppe oder bei einem Paar, ne, wo ich sage, berührt eure Körper, wo man sich dann eben entweder gegenseitig berührt oder so. Hm.
Aber denn das Ziel deiner ersten Staffel ist ja auch, etwas bei den Leuten auszulösen. Und vielleicht, wenn das jetzt bei mir diesen Gedanken ausgelöst hat, dann hast du ja schon auf jeden Fall was erreicht und mich beflügelt.
Genau. Und du hast dann weiter gedacht, weiter gefühlt und nimmst es eben mit. Ja, super. Hast recht. Dann mache ich einen Kreis zurück, einen Sprung zurück, weil mich das auch wirklich persönlich interessiert. Wenn du sagst, Klamotten tragen, die du möchtest, anstatt vielleicht die du trägst, kannst du sowas verraten oder gibt es da was, wo du sagst, eigentlich würde ich gerne mal sowas tragen und wage es nicht oder tue es nicht oder ist dir die Frage jetzt zu persönlich oder kannst du sie gar nicht beantworten?
Das war wirklich so eine Metapher für mich. Also Klamotten trage ich ehrlich gesagt schon eher so, wie ich sie gerade möchte. Im Moment bin ich zum Beispiel in so einer Phase, ich will einfach gemütlich haben und mit nichts was an der Mütze, also nicht hier schön und keine Ahnung, einfach nur gemütlich. Für mich ist das echt so diese Metapher, dass man sich verhalten kann, wie man möchte, dass man fühlen kann, wie man möchte. Natürlich ohne, wie du schon gesagt hast, die Freiheiten anderer Leute einzuschränken. Und die Klamotten, die sind einfach so ein Bild dafür.
Da, wo wir dann eben schon waren, ein wenig ungehemmter ins Leben gehen und sich vielleicht mehr zumuten. Also den anderen sich mehr zumuten und ein bisschen mehr zu eskalieren und ein bisschen
sich den Raum spürbarer
zu werden. Ja, sich den Raum nehmen.
Ja, und sich nicht verstecken zu müssen oder denken, oh, ich muss mich jetzt so verhalten, dass ich bloß nicht auffalle. Dann fällt man lieber mal negativ auf und weiß dann auch, ja, hier sind die Grenzen. Okay, habe ich jetzt verstanden, weiß ich das nächste Mal.
Weil du ja auch die Grenzen der anderen ja gar nicht kennen kannst, wenn sie die nicht aufgezeigt haben. Also muss man ja manchmal vielleicht einen Schritt zu weit gehen, einen kleinen Schritt zu weit gehen, dass du sagst, nee, das ist mir jetzt nicht recht, dass du mich in den Arm genommen hast.
Und ich glaube, das ist voll gesund, wirklich. Also das ist gesund, diese Grenze zu finden und einmal kurz über sie hinauszuschießen, damit man das dann im nächsten Moment wieder weiß. Und ich habe immer viel zu viel Angst, an diese Grenze heranzukommen und deswegen halte ich mich 10 Meter von dieser Grenze entfernt und verpasse dabei bestimmt voll viel. So sich öffnen, viel mehr auf andere zugehen. Mal so, du hast vorhin, glaube ich, gesagt, die Hosen runterlassen. Ich denke bei mir immer an so eine Mauer, die um mich rum aufgebaut ist und die zwar schrumpft, aber die würde nie ganz weggehen. Und irgendwie möchte ich es schaffen, dass die vielleicht noch ein bisschen mehr schrumpft.
Ich mag dieses Bild, dass wenn sich zwei beliebige, also ich sage jetzt mal beliebige Menschen begegnen, so wie wir beide, oder du und dein Freund, oder du und Sabine aus der Laufgruppe, oder ich und eins meiner Kinder, dass wir in den Situationen immer Kreise um uns haben. Und das sind meine Grenzen. Mhm. Und dass die Kreise bei meiner Frau oder bei meinen Kindern natürlich deutlich kleiner sind als bei fremden Personen, liegt in der Natur der Sache. Aber in dem Moment, wo wir beide uns begegnen, hast du deinen Stefan-Kreis und ich meinen Corinna-Kreis. Und wir müssen tatsächlich darauf achten, dass wir nicht in den Kreis des anderen treten, weil dann sind wir im Bereich von Übergriff. No? Das ist der eine, das ist der eine Teil. Und da haben wir, glaube ich, sehr viel gelernt, auch in der letzten Zeit als Gesellschaft, dass wir da wirklich sehr viel Rücksicht aufeinander nehmen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn ich immer auf einem großen Sicherheitsabstand bleibe, damit sich diese Kreise nicht überschneiden oder ich nicht in den Kreis des anderen trete, das hast du ja gerade gesagt, du bleibst auf großem Abstand, dann ist auch jede Form von einer vielleicht engeren Begegnung und einer wirklich persönlichen oder wirklich auch mal wirklich echt herzlichen Begegnung natürlich nicht so schnell möglich. Und jetzt besteht die Kunst darin, den Corinna-Kreis und den Stefan-Kreis ganz nah aneinander zu bringen, ohne dass einer von uns beiden das Gefühl hat, da tritt sie oder da tritt er in den Kreis des anderen ein und betritt einen Bereich, der oder der ihr nicht zusteht. Aber bis zu dem Punkt zu bekommen, wo die beiden Kreise so sich begegnen, das ist spannend.
Mir kommt gerade dieses Bild in den Kopf von diesem, ich glaube, es ist ein Fußballspiel, wo die Leute so riesige Plastikluftbälle um sich drum haben, ne? Also von Kreis zu Kugel einmal in den 3D-Raum gesprungen. Und man kann ja durchaus versuchen, mal so anzudocken und dann wieder voneinander wegzubouncen. Man betritt ja dann trotzdem nicht den Kreis voneinander, von einem anderen. Man
weil hat die Kreise elastisch sind. Schutzschild,
ja, weil die Kreise elastisch sind, ja, stimmt, ja. Und die richten sich ja auch wieder auf. Und nehmen keinen Schaden.
Ja, und wenn mich das nächste Mal beim Lauftraining in den Arm nimmst oder ich dich, dann liegt es ja an uns zu sagen, ey, zu signalisieren oder vielleicht auch zu sagen, ey, bin ich nicht so der Typ zu oder dich das spüren zu lassen oder es vielleicht auch einfach zuzulassen, weil es ja nur eine Begrüßungsumarmung ist und ab dann weiß man, das geht bei dem oder bei der.
Ne? Manchmal würde ich mir wünschen, die Welt ist einfach klarer und die Leute wissen, was sie wollen und welche Richtung sie gehen wollen und was die jetzt gerade in dem Moment von dir brauchen. Also ich bin da selber nicht so ganz toll drin, das weiß ich und da arbeite ich an mir. Aber ich glaube, das würde einfach die Welt so verbessern und so viel effizienter und simpler machen.
Schon, aber es ist auch spannend, wenn diese Kommunikation der Klarheit meines Bedarfes oder meiner Grenzen eben auch nonverbal passiert. Also ich bleibe bei meinem Beispiel, wir treffen uns Mittwoch beim Training und ich sage, ey Corinna, nimm mich mal gerade den Arm, ich kann das gerade gebrauchen. Dann äußere ich ja einen Bedarf, wo ich sage, so eine schöne, herzliche, warme Umarmung von Corinna tut mir gut. Und das ist auch alles, was ich jetzt gerade, also ne, reicht ja da auch. Ne, aber ich kann mich natürlich auch mit ausgebreiteten Armen dahinstellen und so. Und diese Geste kann natürlich auch wieder komplett falsch verstanden werden. Oder ich kann auch meine Hände ausstrecken, wenn du auf mich zukommst und sagen, bitte komm nicht näher. Mhm. Ich kann heute definitiv keine Nähe gebrauchen, kann ja auch sein.
Das ist ja auch eine klare Form von Kommunikation.
Nonverbal eben. Mhm. Anfang hast du gesagt, dass du auch mitmachst, um irgendwie mal zu gucken, wie du selber so wirkst, wenn du dich hörst oder wie es denn sich so anfühlt, mal einem gegenüber Fragen zu beantworten oder einfach mal in Themen einzutauchen. Wie geht's dir jetzt damit? Hast du irgendwie das Gefühl, ein bisschen blank gezogen zu haben? Bist du ein bisschen nervös, dass sich die Leute in 2-3 Wochen anhören werden? Oder würdest du sagen, oh, ich könnte davon viel mehr gebrauchen? Ich könnte das jetzt noch 2 Stunden machen. Wie geht's dir jetzt?
ja, so positiv auf jeden Fall, so ein bisschen so erleichtert. Ey, komm, ich habe jetzt mal was erzählt. Mal sehen, was damit passiert. Und vielleicht ist ja jemand unter deiner Handvoll von Gefolgschaft, der irgendwie so denkt, ach, da hat die Corinna was gesagt und da hat der Stefan was drauf geantwortet. Jo, das sehe ich genauso. Oder Bonnie, das sehe ich gar nicht so. Und vielleicht löst das dann wieder was Neues aus.
Da habe ich ja so einen kleinen Jesus-Komplex, der so in die Richtung geht. Ja, der so, kein Gott-Komplex, den hatte ich früher. Den Jesus-Komplex, der genauso lautet, wie du gerade gesagt hast, wenn da draußen ein Mensch sich das anhört und wir haben einem Menschen eine gute Inspiration geliefert, eine gute Idee geliefert, einen Gedanken geschenkt, ja, ist das schon mehr, als ich wollte. Ja, ja. Haben wir einem was geschenkt, haben wir allen was geschenkt, dann wird es zum Jesus-Komplex.
Sehr schönes Wort, ja. Kannte ich vorher auch noch nicht.
Habe ich gerade
Jesus-Komplex
tatsächlich on the fly kreiert, ja. Aber ich mag diesen Gedanken, dass wenn man einem Menschen was Gutes getan hat, eigentlich irgendwie damit auch der Menschheit an sich was Gutes getan hat. Ich mag auch die Jesus-Metapher sehr. Ne? Bin sehr ungläubig und glaube nicht an Gott und bin nicht in der Kirche. Aber die Jesus-Metapher, die ganze Geschichte ist wirklich, hat tolle Bilder.
Ich begleite ja so eine Gruppe von Jugendlichen in Paderborn. Das sind alles Leute, die keine Eltern haben, die irgendwie Akademiker sind oder groß studiert haben. Und da machen wir auch manchmal so Workshops alle 4 bis 6 Wochen und entweder besichtigen wir eine Uni oder wir reden mit Leuten wie dir. Dich haben wir ja auch schon mal interviewt. Leute, die wirklich mit 2 Beinen im Leben stehen und einen richtigen Job haben. Was kann man von denen lernen? Was für Fragen kann man denen stellen? Und manchmal sind diese Workshops ja, recht träge, muss man ehrlich zugeben. Aber danach kommt immer mindestens einer, der irgendwie sagt, ey Corinna, ey Kollegin von Corinna, das war richtig cool, ich habe richtig viel mitgenommen. Und also dann gehe ich mit so einem richtig krassen Dankbarkeitsgefühl nach Hause. Und ich glaube, vielleicht erfährst du sowas, wenn du die Podcasts machst. Also Hauptsache, man hat einer Person irgendwie was mit auf den Weg gegeben, wo die sich gut fühlen. Ich finde, das ist so ein schönes Gefühl. Und wenn das dann auch noch laut ausgesprochen wird, da kann man sich dann die nächsten 5 Wochen dran freuen und davon zehren. Ich finde, das ist so ein tolles Gefühl.
Voll d'accord und es ist ein sehr gutes Gefühl, nicht der Einzige zu sein mit einem Jesus-Komplex.
Oh Gott, wenn du klingt aber auch ja, so schrecklich.
Du hast da 20 oder 30, ich weiß nicht, echt wirklich junge Leute und wenn einer ankommt und sagt, das hat mir total viel gebracht, dann hat sich's schon gelohnt, ne?
Ja, wirklich. Boah, Jesus-Komplex, das klingt aber auch ein bisschen so arrogant, ne? Ich fühle mich jetzt auch gerade so, oh Mann, jetzt habe ich das.
Jesus war total bescheiden.
Ja, und trotzdem ist er auf der ganzen Welt bekannt.
Das schaffen wir nicht mehr.
Ja, das stimmt. Ich will das auch nicht so überall platzieren, aber das ist einfach so cool und ich würde jedem wünschen, dass er sowas anfangen sollte. Also da gehört ja auch immer so eine Schwelle und so eine Hürde dazu, bis man sich dann durchgerungen hat und ist ja auch ein Zeitcommitment, sowohl bei dir als auch bei mir, aber man kriegt so viel wieder.
Find für andere da sein, ne?
Toll, wirklich, genau. Ja.
Cool,
Pause, Gespräch.
Ich mache das jetzt mal so, für andere da sein. Du warst heute nicht nur für mich da, sondern auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein erstes Danke gilt natürlich in jedem Fall dir, dass du mitgemacht hast. Das haben wir vor Monaten verabredet. Du hast dir sofort Episode 19 rausgesucht. Da war, glaube ich, Episode 12 noch nicht im Kasten. Deswegen war klar, wir würden es tun, wenn auch eben jetzt erst sehr spät. Für mich wird es langsam rührselig, weil das Ganze nimmt ein Ende. Aber wie gesagt, Staffel 3 ist ja geplant. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und würde dir jetzt, weil du dir das erste Wort heute genommen hast, weil du dir die Anmoderation an dich gerissen hast, bis auf ein allerletztes Tschüss von mir das letzte Wort geben, wenn du noch möchtest.
Das ist eine coole Möglichkeit. Ich würde am allerliebsten nur sagen, danke gleichfalls. Du hast die Worte sehr toll gewählt. Du hast die Worte sehr toll gewählt. Und danke an alle Zuhörer, dass ihr mir zugehört habt.
Dann tschüss da draußen, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
eine Farbe Rot, eine Farbe Schwarz.